HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Bauchentscheidungen heißt Ihr Buch, Professor Gerd Gigerenzer. Und das Buch, das Sie davor veröffentlicht haben, das hatte den Titel Das Einmaleins der Skepsis über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken. Und ich glaube, dieser Titel, der beschreibt auch ganz gut Ihre Mission, Gerd Gigerenzer, als Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und als engagierter Wissenschaftler. Ich glaube, Sie haben das Gefühl, dass wir Deutschen noch einiges lernen müssen, was den Umgang mit Risiken und was richtige Entscheidungsprozesse in riskanten Situationen angeht. Stimmt's? Sie lächeln.
Das kann man wohl sagen. Wir müssen realisieren, dass wir heute in einer modernen technologischen Welt leben, wo Risiken zum Teil bekannt sind. Wir haben Informationen, wir haben Statistiken, aber die meisten von uns haben keine Ausbildung da. In der Schule lernen wir die Mathematik der Sicherheit, Geometrie, Trigonometrie, aber nicht die Mathematik der Unsicherheit, also statistisches Denken. Ärzte haben kaum eine Ausbildung in Bezug auf den Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. Und wie unsere Studien zeigen, ist eine Mehrzahl der Ärzte vollkommen hilflos ausgeliefert und man kann nicht mal interpretieren, was ein positives Mammogramm oder ein positiver PSA-Test oder die anderen Standardtests bedeuten. Das ist ein Problem, was in Deutschland nicht bekannt ist, brisant ist, Leben kostet, Steuergelder kostet und man auch leicht angehen könnte.
Vielleicht schaffen wir es ja, diese blinden Flecken ein bisschen zu beleuchten in der nächsten knappen Stunde, Gerd Gigerenzer. Was mich bei Ihren beiden Büchern überrascht hat, die beide außerordentlich gut zu lesen, amüsant geschrieben sind, es sind beides Übersetzungen aus dem Englischen bzw. aus dem Amerikanischen. Warum das? Sie sind deutscher Wissenschaftler.
Richtig. Ich bin in München aufgewachsen. Also ich kann durchaus Deutsch. Nur, wir machen Wissenschaft nicht national. Nicht für den deutschen Markt, sondern international. Wir möchten, dass die Bücher, die wir schreiben, gelesen werden können von Italienern, von Spaniern, von Franzosen, von Engländern. Und aus diesem Grund schreibe ich meine eigenen Arbeiten alle auf Englisch. Es ist nun leider so, dass nun Englisch die Wissenschaftssprache ist. Vor 100 Jahren wäre es anders gewesen. Und man muss auch dazu sagen, eine internationale Gruppe kann man nur haben, wenn die Sprache am Institut nun Englisch ist. Ich habe Menschen aus 20 verschiedenen Ländern gehabt bei mir im Institut und habe noch viele aus verschiedenen Ländern. Die einzige Sprache ist im Moment Englisch.
Es gibt einen englischen Begriff, der in der deutschen Fassung bleiben durfte in Ihrem Buch Bauchentscheidungen. Sie sprechen davon Satisficern und Maximierern. Was sind die Satisficer?
Ja, also ein Maximierer geht nach dem Besten und nichts weniger. Also nehmen Sie an, Sie möchten sich eine Hose kaufen. Sie gehen in ein Kaufhaus und Sie versuchen, die Beste zu kriegen. Das bewirkt, dass Sie das Ganze alles durchsuchen müssen und dann können Sie nicht sicher sein, ob es wirklich das Beste ist und Sie gehen auch in das nächste Kaufhaus und dann gibt es noch vielleicht eine Boutique und so weiter. Das heißt, ein Maximierer wird dadurch, dass er oder sie nur das Beste will, am Ende etwas kaufen, von dem er oder sie gar nicht weiß, ob das das Beste ist und das führt zum Nichtzufriedensein mit dem Produkt. Die Alternative ist etwas, was wir als gut genug entscheiden, also einen genügsamen bezeichnen, das heißt im Technischen Satisficing, das ist ein schottischer Begriff, der heißt eigentlich, dass man damit zufrieden ist.
Ein schottischer Begriff?
Ja. Und gehen wir zurück an das Beispiel, Sie möchten eine Hose kaufen und ein solcher genügsamer oder Satisficer hat eine Vorstellung, ja, sie sollte schwarz sein, sie sollte nicht zu teuer sein und auch nur passen. Und die erste Hose, die diesen Anspruchsniveau hat oder die dem Anspruchsniveau genügt, ja, die wird dann gekauft und dann hat man Zeit, um was anderes zu tun. Diese Verhaltensweise führt eher dazu, dass man mit dem Ergebnis zufrieden ist, während die Maximierer nach einigen Studien eher dazu tendieren, depressiv zu sein, weil man ja nie das erreicht, was man eigentlich möchte, nämlich das Beste.
Würden Sie sich selber als einen Satisficer bezeichnen?
Ich glaube, dass ich in alle diese Herzen in mir trage. Ich weiß, dass in vielen Bereichen es wichtig ist, ja, zu satisficen. Und Ich verbringe sicher nicht in meinem Kaufhaus endlose Zeit, um etwas zu nehmen, sondern ich habe gelernt, solche einfache Faustregeln zu benutzen, die wir selber untersuchen. Wenn ich allerdings dann meine wissenschaftliche Arbeit mache, dann versuche ich schon, das also wirklich so gut zu machen, wie es geht.
Diese Faustregeln, da heißt ja oft die Devise, weniger ist mehr. Gute Entscheidungen können wir offensichtlich leichter dann fällen, wenn wir uns an diese Devise halten. Wann gilt die denn?
Nun, in unserer Gesellschaft ist die Vorstellung, dass mehr Information, mehr Zeit, mehr Optionen immer besser seien. Das ist irreführend. Wir wissen von Studien mit Experten, dass Experten oft bessere Leistungen haben, wenn sie weniger Zeit haben. Das wurde gezeigt in Studien mit Handballspielern, die bessere Option finden, wenn sie die ganz spontane, wenn sie ihrem spontanen Urteil folgen.
Also Handballspieler, die jetzt ein Spiel sich anschauen und zum Beispiel sagen, ja, was mache ich in der Situation?
Also das war eine Studie, die bei mir am Institut durchgeführt worden ist von Markus Raab und anderen. Und da wurden erfahrene Handballspieler vor ein Video gestellt. Auf dem Video lief ein Topspiel ab für 10 Sekunden, da wurde es eingefroren. Und der Spieler musste sagen, ja, was, wenn ich der abgebildete Spieler wäre, was würde ich tun? Und dann haben sie gesagt, naja, links abgeben oder Loop aufs Tor. Und dann gab man ihnen noch weitere 45 Sekunden Zeit, um das Bild genau zu inspizieren. Und manch einer sah, oh, da ist ja rechts jemand, den habe ich ganz übersehen. Und nach der ganzen Zeit, da fielen etwa die Hälfte um in ihrer Entscheidung und sagten, ja, eine andere Option ist vielleicht das Bessere. Jetzt kann man sich fragen, was ist wirklich bessere Entscheidung, die spontane oder die nach reiflicher Information und nach langer Zeit? Und im Schnitt ist die spontane Entscheidung die bessere.
Und diese intuitiven Entscheidungen unter Zeitdruck, die bezeichnen Sie als Bauchentscheidungen?
Ja, eine Bauchentscheidung, die kann man so definieren. Es ist ein gefühltes Wissen, das drei Kriterien erfüllt. Einmal ist es schnell im Bewusstsein. Zum zweiten Mal haben wir keine Ahnung, warum wir dieses Gefühl haben. Also wir können es nicht erklären, wir kennen die Gründe nicht. Und zum dritten ist es dennoch stark genug, um danach zu handeln. Also wir haben Intuitionen über Freunde, über Sport, über die richtige Zahnpasta zu wählen und über andere Dinge. Wir verlieben uns, wir spüren, dass der Euro weiter nach oben geht. Alle diese Dinge sind da. Und wir wissen aber zugleich nicht genau, warum.
Man kann zu viel Zeit haben, um zu denken, man kann aber auch manchmal zu viel wissen und sich deshalb nicht auf eine Intuition verlassen, haben Sie in Ihren Studien gezeigt, Gerd Gigerenzer.
Richtig. Es gibt ganz spannende Fälle, wo Halbwissen besser sein kann als Mehrwissen. Hier ist ein einfaches Beispiel. Sie sind in der Sendung Wie wird man Millionär? Und hier ist die 1-Million-Euro-Frage. Und sie haben alle Alternativen eliminiert, außer zwei. Und die stehen hier. Welche amerikanische Stadt hat mehr Einwohner? Detroit oder Milwaukee? Und die Zeit tickt. Ja. Wenn man die Deutschen fragt, die meisten sagen Detroit. Wir haben Amerikaner befragt, die mehr wissen als die Deutschen. Die sind unentschiedener, nur 60% Detroit. Nun, Detroit ist die größere. Wie kann es sein, dass die Deutschen, die mehr ignorant sind, mehr Halbwissen haben, hier bessere Antworten geben? Und wir kennen, die Deutschen gehen nach einem intuitiven Prinzip. Das bedeutet, ich habe von dem einen gehört, aber nicht von dem anderen, also gehe ich mit dem ersten. Die Amerikaner können das nicht verwenden. Die haben von beiden Städten gehört, sie wissen zu viel. Und hier ist ein Beispiel, wo intuitive Prinzipien, solche Faustregeln, einem tatsächlich sehr viel bringen und sogar noch mehr bringen können als ein besseres Wissen.
Also diese Faustregel wäre, wähle das, das du kennst.
Ja.
Sie haben sowas wie einen adaptiven Werkzeugkasten zusammengestellt in Ihrem Buch. Und ich glaube, da gibt es auch tatsächlich sowas wie eine Faustregel für Glück in der Partnerschaft. Die heißt Tit for Two Tats. Was verbirgt sich dahinter, Professor Gerd Gigerenzer?
Ja. Diese Tit for Tat Heuristik, die ist schon seit langem bekannt und die ist eine ganz einfache Strategie. Das heißt, da haben wir zwei Menschen. Und wir nehmen mal an, der eine kann nun nett zum anderen sein oder fies. Und die Regel ist, man ist zuerst nett zum anderen. Nur wenn der andere fies zu einem ist, dann ist man auch fies zu dem. Man imitiert und kopiert das Ganze. Und das ist etwas, eine ganz einfache Verhaltensregel, die durchaus in einer Partnerschaft nützlich sein kann. Wenn Sie mit fies anfangen, dann geht's schlecht. Nun, tit for two tats, das ist nun eine Modifikation von dem ersten. Denn es kann ja sein, dass der andere nun zu Ihnen fies ist, aber er möchte es eigentlich nicht, es war irgendwas anderes. Und dann kommt man in einen ewigen Zirkel rein, den Sie vielleicht kennen. Also, Sie haben mir was angetan, ich schlage zurück und Sie denken, deswegen schlagen Sie wieder. Und so geht es weiter und keiner vergibt den anderen.
Die ewigen nörgeligen Paare.
Ja. Und tit for two tat, das heißt also im Deutschen sozusagen, man schlägt nur zurück, wenn der andere zweimal nacheinander fies ist. Das hilft etwas, das hat etwas Verzeihendes, Vergessendes an sich. Und das kann einer Beziehung auch ganz gut sein. Es kann natürlich ausgenutzt werden von jemandem, der immer einmal, denken Sie an das Stereotyp des Mannes, der nun sehr fies zu seiner Frau ist und am nächsten Morgen dann bittet er um Vergebung und ist wieder nett, aber am Abend geht's wieder in die andere Richtung. Also hier sind so einfache Prinzipien, wie man verstehen kann, wie Partnerschaften schiefgehen, wie sie verbessert werden können. Und das Beispiel zeigt auch die Wichtigkeit von Vergessen. Das heißt, man bezieht sich nur auf das Letzte oder die letzten beiden und vergisst das andere. Und das kann oft ein gutes Rezept für eine Partnerschaft sein.
Ist nicht so ganz einfach, das Vergessen, oder?
Es ist nicht einfach, aber wir wissen ja, dass Vergessen, was in der Regel als etwas Negatives gesehen wird, tatsächlich seine positive Seiten hat. Hier ist auch, weniger ist mehr. Und es bedeutet auch nicht, dass man nichts erinnern sollte, sondern es bedeutet, dass man das Wichtige erinnern sollte und den Rest vergessen sollte. Das hat Freud schon so gesehen und wir wissen das auch von Gedächtniskünstlern. Es gibt einen berühmten Gedächtniskünstler, der Mann ist Russe, heißt Tscherechewski und er lebte am Anfang des letzten Jahrhunderts. Und er konnte so gut wie alles behalten. Er konnte den ganzen Tag rekonstruieren, einen beliebigen Tag in seinem Leben. Er brauchte auch einen Tag dazu. Und der Psychologe, der ihn untersuchte, Luria, konnte keine Begrenzung finden. Aber was war der Preis? Was der Mann nicht konnte, war vergessen. Er konnte das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen trennen. Er konnte wenig abstrahieren und er hatte Probleme zu generalisieren. Das heißt, wenn sie ihm eine Seite Text gegeben hat, hat er das durchgelesen und konnte das vorwärts oder rückwärts perfekt reproduzieren. Wenn sie diesen Herrn Tscherechewski aber gefragt haben, jetzt, was steht denn da drin? Was ist denn das Wichtige daran? Können Sie das mal in ein paar Sätzen zusammenfassen? Dann hat er große Probleme.
Ja, und was vielleicht bei diesen Tit-for-Tut-Tats auch noch wichtig ist, Sie betonen, dass bei Entscheidungsfindung bei uns Menschen die Nachahmung eine weit unterschätzte Rolle spielt. Das heißt dann also vielleicht, wenn ich freundlich bin, habe ich eine gute Chance, dass der andere sich entscheidet, auch freundlich zu sein.
Ja. Also es ist richtig, was Sie sagen, Nachahmung wird meistens als negativ hingestellt. Und man vergisst dabei, dass der Unterschied zwischen Menschen und anderen Tieren, einer der Kernunterschiede ist kulturelle Evolution. Das heißt, wir stehen immer auf den Schultern unserer Eltern und anderer. Und wir fangen nicht alle wieder von vorne an. Und hier ist Nachahmung einer der Kernschlüssel für die kulturelle Entwicklung, die wir haben. Nachahmung ist ein Prinzip, Sprache ein anderes und Lernen von anderen, also verbale Instruktion, das sind drei der wichtigsten Prinzipien von kultureller Evolution.
Ja, wir haben in Doppelkopf in HR2 Kultur eine Faustregel, die heißt so etwa nach 15 Minuten eine Musik. Wir machen also jetzt eine musikalische Atempause, Gerd Gigerenzer. Und zwar mit Musik, die viel mit Ihrer Biografie zu tun hat. Darüber werden wir uns gleich nach der Musik unterhalten. Vielleicht erst mal kurz zum Komponisten. Sie haben sich an allererster Stelle Musik von Astor Piazzolla gewünscht. Warum von ihm?
Ich mag diesen neuen Tango. Ich mag Musik, die mit Bandoneon zusammenhängt. Also ich habe selber mein Leben sehr viel Musik gemacht und mehrere Musikinstrumente gelernt. Und mein erstes war Akkordeon. Und hier sehen Sie die Verbindung.
Ja, wir hören jetzt den Lieber Tango von und mit Astor Piazzolla. Musik. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Heute mit Professor Gerd Gigerenzer, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, Musik mit Bandoneon haben wir gerade gehört, Gerd Gigerenzer. Sie haben schon verraten, dass Musik eine große Rolle gespielt hat und spielt in Ihrem Leben. Wie alt waren Sie, als Sie mit Akkordeonspielen angefangen haben?
Ich war 9. Und ich habe dann ein paar Jahre später Gitarre gelernt, dann habe ich Kontrabass gelernt. Dann habe ich mich nach ein paar anderen Instrumenten versucht. Und ich habe dann mein Studium finanziert mit Musik.
Sie hatten eine Dixieland-Band, haben Sie im Vorgespräch verraten.
Ja, und das war viel Spaß. Wir haben viele verrückte Sachen gemacht. Wir haben zum Beispiel den Werbespot für den VW Golf gemacht damals. Ja. Und das war eine schöne Zeit. Und ich war dann, als ich so 30 war, dann musste ich mich entscheiden, bleibe ich an der Universität oder bleibe ich im Showbusiness.
Und es war tatsächlich eine Option für Sie, Showbusiness.
Ich habe viel mehr verdient im Showbusiness als an der Universität.
Sie sind 1947 geboren in der Nachkriegszeit. Wo sind Sie aufgewachsen, Professor Gerd Gigerenzer?
Also meine Eltern haben mich in den ersten 3 Lebensjahren bei einem Großvater am Land, im Land belassen. Und dann bin ich nach München gekommen mit meinen Eltern und bin dann in München aufgewachsen.
Sie haben eine wunderbare Widmung in Ihrem Buch Bauchentscheidungen. Da schreiben Sie nämlich in liebevoller Erinnerung an meine Mutter, ihren Mut, ihren Humor und ihre Geduld. Macht neugierig. Was war das für eine Frau, Ihre Mutter?
Ja, es war eine Frau, die zwischen den zwei Weltkriegen aufgewachsen ist. Sie war 22 geboren und die dann so ihre ganze, ja, das ganze deutsche Schicksal durchgemacht. Also mit 17 oder sowas begann dann der Krieg und sie hatte kaum eine Chance. Sie kam aus ganz einfachem Haus, hatte kaum eine Chance, ihre eigenen Talente zu entwickeln. Sie wollte auch immer Musik machen. Sie wollte etwas lernen. Sie hätte so gern hätte Abitur gemacht oder wäre an die Universität gegangen, das war für sie alles nicht möglich. Sie kam aus einem zu armen Elternhaus und dann kam der Krieg und dann hat sie geheiratet und so weiter. Und sie hat ein bisschen all diese Dinge an mir selber dann verwirklicht.
Sie haben erzählt, dass Sie mit 17 anfingen, Ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen.
Ja, das ist auch gut so, dass man nicht so abhängig ist als Student von diesen Dingen. Und ich habe halt meistens an den Wochenenden, Freitag, Samstag, Sonntag, nachts Musik gemacht und dann während der Woche studiert.
Sie haben Psychologie studiert, Professor Gerd Gigerenzer an der Universität München. Wie sind Sie darauf gekommen, Psychologe zu werden?
Ja, ich wurde durch einen Biologielehrer inspiriert, den ich im Gymnasium hatte und sehr, sehr schätzte. Und der war Diplompsychologe und der hat mich neugierig gemacht. Und mich haben Menschen immer fasziniert, also wie wir funktionieren. Ja, warum wir diese Ängste, die Bedürfnisse haben. Und ich finde das als eines der spannendsten Objekte des Studiums. Und es fasziniert mich immer noch.
Sie waren dann Professor in Konstanz, in Salzburg und in Chicago. Und Sie haben eine Amerikanerin geheiratet, Lorraine Dustin, die sehr renommierte Wissenschaftshistorikerin. Wie haben Sie sich kennengelernt?
In Bielefeld. Oh. Wo trifft man sich sonst? Und auf einer einjährigen Konferenz über den Zufall. Also wir haben uns durch Zufall, im Zufall, ja, kennengelernt. Und ich habe sehr viel gelernt aus ihrem Fach. Und ich glaube, dass man die Geschichte in den Sozialwissenschaften massiv unterschätzt, die Wichtigkeit. Das ist so, also viele meiner Kollegen, die interessieren sich gar nicht mehr so besonders für Artikel, Bücher, die, sagen wir, mehr als 15 Jahre zurückkommen. Ich glaube, es ist wichtig. Es ist so, als ob man das Gedächtnis verlieren würde und gar nicht mehr weiß, wo man selbst herkommt, weil man die Geschichte der eigenen Disziplin oder der Wissenschaften selbst kaum erkennt.
Sie haben eine Tochter, die inzwischen erwachsen ist und eine ganze Weile haben Sie, glaube ich, so einen Spagat zwischen den Kontinenten meistern müssen mit Frau und Tochter. Wie klappt
Richtig.
Sowas?
Also es war sehr, sehr schwierig. Also meine Frau, als ich sie kennenlernte, war sie in Harvard als Professorin, dann ist sie nach Princeton gegangen und ich war in Europa, ich war in Deutschland, in Österreich. Und wir haben mit einer Tochter sozusagen versucht, so viel Zeit wie möglich zusammen zu verbringen. Und dann haben wir in Chicago zusammen etwas gefunden. Das waren die Zeiten, das war vor 1992, wo man in Deutschland noch ganz starke Vorurteile gegen Ehepaare hatten. Also wir hatten keine Chance, in Deutschland zusammen einen Job zu kriegen. Denn man mochte das nicht. Leistung, das zählt wenig, immer noch, ja, in den Sozialwissenschaften, sondern man hat andere Dinge, ob jemand alt genug ist, also ob nicht jung besser wäre. Wenn die Leute verheiratet sind, dann ist es schon sowas wie Nepotismus. Und lieber lässt man zwei exzellente Leute ins Ausland gehen. Man muss sich das mal vorstellen.
Inzwischen sind Sie beide Direktoren an Max-Planck-Instituten. Lauren Dustin, Ihre Frau, ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und Sie sind Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung dort. Ja. Und immer noch haben Sie, glaube ich, manchmal das Gefühl, dass das was sehr Exotisches ist.
Also man muss sagen, die Max-Planck-Gesellschaft ist die einzige, die sozusagen Qualität so hoch setzt, die ich kenne, wo beide nun Direktoren werden können. Wir waren beide Professoren an der University of Chicago, einer der besten Universitäten der Welt. Da ist man gewohnt daran, dass man Ehepaare hat. Nun, man weiß, man hat eine bessere Chance, sie zu halten. Wenn man sie beide hat. Und, aber wir sind in der Max-Planck-Gesellschaft meines Wissens das erste Ehepaar, wo beide Direktoren sind.
Gibt es denn da auch so einen familiären Wettstreit zwischen Ihnen beiden? Welches Institut prosperiert mehr?
Und das glaube ich nicht. Es ist eher so, dass wir uns austauschen können über die Probleme, die man so jeden Tag hat und über die Regelungen, die es gibt in Deutschland und dass eher ein positiver Austausch ist und man kann also Erfahrungen, die man in einem Institut hat, dann übertragen ins andere.
Wie ist es denn als Psychologe, Professor Gerd-Giger-Renze? Haben Sie da in Deutschland manchmal das Gefühl, wenn Sie die Unilandschaft angucken, dass Sie zwischen allen Stühlen sitzen?
Ja, also wir versuchen an der Max-Planck-Gesellschaft, wir versuchen wirklich neue Forschung zu machen. Und das sehen Sie an solchen Themen wie Bauchentscheidungen über weniger ist mehr. Wir zeigen, dass man in bestimmten Bereichen mit weniger Information, weniger Zeit mehr kommt. Das geht gegen den Strich, gegen das, was Sie von Unternehmensberatern hören, das, was Sie in den Lehrbüchern lesen. Und wir zeigen das auch. Dann arbeite ich auch interdisziplinär. Also meine Gruppe besteht nicht aus Psychologen, sondern sie besteht aus Mathematikern, Biologen, Ökonomen, Psychologen und vielen anderen, die zusammenarbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist aber in den Sozialwissenschaften immer noch nicht die Regel. Und das ist einer der Gründe, warum die meisten meiner Leute ins Ausland gehen. Es bleibt fast keiner hier. Wir haben einen massiven Brain Drain. Und das hängt damit zusammen, ein bisschen mit der menschlichen Psyche von vielen Sozialwissenschaftlern, die jemand einstellen wollen, der so ist wie sie. Wenn die Person noch was anderes kommt, also wirklich in erstklassigen ökonomischen oder medizinischen Zeitschriften publiziert hat, dann ist es eher negativ. Also hier sind wir noch sehr, sehr rückständig. Und ich hoffe, dass durch die Exzellenzinitiative nun etwas frischer Wind reingeht. Aber das Problem in Deutschland ist nicht nur das Geld, sondern es ist der Geist in den Sozialwissenschaften, der sehr eng ist und die Leichtigkeit und die Freude am Forschen noch nicht mit aufgenommen hat.
Wobei ich spannend finde, dass Sie immer von den Sozialwissenschaften reden. Ich denke, viele Psychologen würden sagen, wir gehören auch zu den Naturwissenschaften.
Ja, also mir ist das ziemlich egal, ja, diese ganze Klassifizierung. Ich sage das, weil in den Naturwissenschaften doch oft die interdisziplinäre Arbeit mehr an der Tagesordnung ist als in den Sozialwissenschaften. In einem Sinne sind Naturwissenschaftler mehr sozial als Sozialwissenschaftler.
Weil sie offenere Grenzen haben.
Ja.
Und Sie haben auch sowas wie Faustregeln für den Umgang in Unternehmen beschrieben. Und zu den Faustregeln für Ihr Institut habe ich gelesen, gehört zum Beispiel, dass die Türen offen stehen.
Ja, es ist ganz wichtig zu realisieren, dass Wissenschaft nicht im Kopf passiert oder nicht allein im Kopf passiert, sondern man muss die Umgebung schaffen, sodass Synergien entstehen können, dass die Leute Vertrauen bekommen zueinander und auch zusammenarbeiten können, dass sie trauen und sagen, ich verstehe das ja gar nicht, kannst du mir das mal erklären? Und ich habe, als ich zurückkam aus den USA, mir lange Gedanken gemacht, wie man das Ganze jetzt physikalisch so orientiert, dass man Zusammenarbeit wirklich stattfinden kann. Was wir machen ist, wie Sie sagten, wir haben die Türen offen. Das ist ganz wichtig. Das hat man in vielen deutschen Institutionen immer noch nicht verstanden. Da will jeder für sich die Türen offen. Ja. Gut, jeder kann es mal zumachen, wenn irgendwas ist. Ja, aber das ist die Regel. Eine andere Sache ist, dass wir haben alle Leute auf einem Flur, auf einer Ebene. Also hier sind so psychologische Prinzipien zur Anwendung gekommen.
Das ist aber dann schwierig, je nach Größe, da wirklich alle zum Beispiel auf einer Ebene zu lokalisieren,
ja,
oder?
Aber wenn man den Willen hat, kann man das schon schaffen. Schauen Sie, viele Menschen verhalten sich immer noch so, als ob sie in der Savanne leben würden. Und die suchen nach anderen vorne, hinten, links, rechts, aber nicht oben in den Bäumen oder unten im Boden. Und wenn ich einen Teil meiner Leute in anderen Stockwerken habe, dann geht die Zusammenarbeit schon 50% runter, in anderen Gebäuden noch schlimmer. Das ist ganz wichtig. Viele interdisziplinäre Institutionen oder auch Firmen scheitern daran, dass sie die Leute in verschiedenen Plätze machen. Als wir Platzproblem hatten und ausbauen mussten, haben wir nicht ein neues Gebäude in unserem Grundstück gebaut, sondern wir haben horizontal erweitert. Schauen Sie, man kann das machen. Also ein Ausbau und jetzt ist einfach die Ebene breiter. Etwas anderes, was sehr wichtig ist, um Vertrauen zu schaffen, ist, wir haben jeden Tag um 4 Uhr Kaffee und Tee. Das sind so Rituale, die da sind, mit denen man rechnen kann, wo die Leute hingehen und zusammenführen.
Wobei in Ihrem Buch Bauchentscheidungen auch der wunderbare Satz steht, es ist keine Pflicht, dahin zu gehen, also kommen fast alle.
Ja, richtig. Es gibt Institutionen, die haben uns kopiert. Aber die haben es nicht verstanden. Ja, die machen das zur Verordnung, da will keiner hin. Das ist die falsche Psychologie. Wir müssen endlich lernen, dass wir Menschen sind, dass man Probleme im menschlichen Zusammenleben, von Terrorismus bis zu wissenschaftlichen Zusammenarbeiten, nicht durch Technologie und Bürokratie lösen kann, sondern man muss auch Psychologie haben. Man muss verstehen, wie Menschen funktionieren und dann kann man das zum Besseren führen. Ja, also ich habe, als wir anfingen, habe ich diese Institution wie zum Beispiel 4 Uhr Tee und Kaffee-Ding eingeführt und dafür gesorgt, dass es lief. Am Anfang muss man dann noch nachschauen, dass die Dinge nicht einschlafen. Das läuft nun seit 10 Jahren und ich weiß gar nicht mehr, wie es funktioniert. Ich kann es nicht sagen. Das ist eine Kultur, die da ist. Von der ursprünglichen Gruppe ist niemand mehr da in meiner Gruppe. Sie sind alle in der ganzen Welt und haben Professoren. Aber der Geist, der Corporate-Geist, ja, der geht weiter. Und das erscheint jeden Tag um 4 Uhr, erscheint das.
Wunderbar. Wir kehren zurück zur Musik, auch zu wunderbarer Musik, wie ich finde. Sie haben nämlich La Valse von Maurice Ravel als musikalische Atempause für unser Gespräch vorgeschlagen. Gerd Gigerenzer, warum dieses Stück?
Einmal liebe ich und schätze ich Ravel. Zum zweiten Mal ist dieses Stück, erinnert mich an das Teil von Deutschland, wo ich herkomme, aus Bayern. Und man geht noch ein bisschen rüber nach Österreich und da haben wir den Walzer. Und man kann dieses Stück als eine wunderbare Ironie auf Johann Strauss lesen. Und ich mag das, wenn so brillante Leute wie Ravel dann doch solche so einen Walzer oder sowas nehmen und es zu etwas entwickeln, was ein Strauss nie gekonnt hätte.
Wir blenden uns jetzt ein in La Valse. Kurt Masur dirigiert das New York Philharmonic Orchestra. La Valse von Maurice Ravel. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Gerd Gigerenzer. Gastgeberin ist Regina Oehler. Professor Gerd Gigerenzer, eines Ihrer großen Forschungsgebiete am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin ist unser Entscheidungsverhalten, und dazu gehören ganz wesentlich auch Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Welche Rolle spielen denn solche Bauchentscheidungen in der Medizin?
Wie alle Experten haben auch Ärzte nicht die sichere Information vor sich, sammeln Informationen, aber müssen sehr oft aus dem Bauch heraus entscheiden. Und das ist zum Teil eine Kunst, die sie mit anderen Experten teilen, also mit Sportlern zum Beispiel, die auch nicht wissen, wie sie das gemacht haben, was sie gerade vollbracht haben, mit Klavierspielern, mit Komponisten, wo meistens die Tätigkeit so wirklich rauskommt, also intuitiv entsteht. Auf der anderen Seite sind Ärzte heute in einer Umgebung, wo ihre Intuitionen nicht so einfach florieren können, wie sie sollten, sondern oft auch defensiv sind. Man muss sich schützen vor dem Patient. Viele Ärzte, besonders in den USA, aber auch hier, denken, dass sie in erster Linie Diagnose und Therapie machen, um sich zu schützen, sodass der Patient nicht später mal mit Krebs beispielsweise kommt und mit einem Rechtsanwalt. Und das führt dazu, dass wir über Diagnose, über Medikation und über Behandlungen haben. Und es ist wichtig für die Patienten, dass sie das realisieren, in welcher Situation der Arzt ist. Und man kann sich dann helfen. Man muss den Arzt, also zum Beispiel als meine Mutter erblindete, dann habe ich den Spezialisten in Deutschland für eine photodynamische Therapie angerufen und habe ihn gefragt, was er dazu meint. Also eine sehr umstrittene Sache. Und er hat gesagt, ja, machen Sie das mal. Und dann habe ich ihn gefragt, schauen Sie, ich habe nur eine Mutter. Wie wäre es denn, wenn das Ihre Mutter wäre? Würden Sie es machen? Nein, hat er gesagt, dann würde ich abwarten. Und Sie sehen die Situation, in der Arzt ist. Die Mutter verklagt einem nicht, aber der Patient, wenn irgendwas schief geht, der könnte. Und so ist es eher in Richtung von Überbehandlung.
Also das wäre schon eine Faustregel für uns Patienten. Fragen Sie nicht, was soll ich machen, sondern was würden Sie machen, wenn der Patient Ihr Vater, die Patientin Ihre Mutter wäre?
Und dann bekommen Sie sehr oft andere Antworten.
Und dann gilt eben auch die Devise, dass weniger mehr ist. Sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie wahrscheinlich.
Eines der Probleme, die nicht so der Bevölkerung bekannt sind, ist gerade Überbehandlung, Übermedikation. Wir müssen realisieren, dass für manche Krankheiten, da wissen die Ärzte auch nicht so richtig, was nun das Richtige zu tun ist. Und auf der anderen Seite erwarten Patienten, dass immer irgendwas getan wird. Also wenn sie einen Schnupfen haben oder so. Und das führt zu großen Problemen, etwa in der Krebsfrüherkennung, wo es leider so ist, dass die wissenschaftliche Information nicht an die Ärzte gelangt und schon gar nicht an die Patienten. Und wo wir es heute in Deutschland mit einer Situation zu tun haben, wo Patienten unmündig gehalten werden durch die Informationsbroschüren. Das sollte man auch ganz klar sagen. Und auch durch Gesetze, die dann wie diese Mammographie, Früherkennungsgesetz, wo dann in der Bevölkerung der Eindruck erweckt würde, hier werden massive Anzahlen von Leben gerettet und es gibt gar keine Nachteile.
Also wenn wir jetzt gerade das Beispiel Mammographie-Screening nehmen, was müssten die Patienten wissen, was sie nicht erfahren aus den Broschüren? Ja.
Was die Patienten fragen sollten oder was die Ärztinnen sagen sollten, was ist der Nutzen, der mögliche Nutzen von Früherkennung, was ist der mögliche Schaden? Und diese beiden Fragen werden seitengestellt. Und wenn, dann nicht immer richtig beantwortet.
Und eine richtige Antwort auf den möglichen Nutzen von einem Mammographie-Screening hieße zum Beispiel?
Ja, also jeder Arzt könnte ganz klar der Patientin sagen, schauen Sie, die jüngsten Studien mit Hunderttausenden von Frauen, die jetzt so 10 bis 15 Jahre nachher untersucht worden ist, zeigen Folgendes. Wenn Sie die Frauen nehmen, die zum Screening gehen und die Frauen, die nicht zum Screening gehen. Und das sind so randomisierte Studien, sodass das also möglichst vergleichbar ist. Über alle Sterblichkeit nach dieser Zeit ist genau dasselbe. Das heißt, es wird kein Leben gerettet, wenn Sie hingehen. Die über alles Krebssterblichkeit ist auch genau das Gleiche. Der einzige Unterschied, den man findet, ist, dass etwa 1.000 oder 1.000, 2.000 Frauen weniger am Brustkrebs sterben Aber das heißt nicht, dass ein Leben gerettet wird, weil die Frau stirbt an was anderem dann. Und dieses 1 in 1000 wird aber dann auch nicht gesagt in den meisten Broschüren, sondern das wird als 25% Risikoreduktion hingestellt. Obwohl man weiß, dass fast die ganze Bevölkerung das falsch versteht, gibt man es trotzdem in dieser Art und Weise. Warum 25% von ungefähr 1000 Frauen, die zum Screening gehen, sterben etwa 3 dennoch am Brustkrebs und von 1000 Frauen, die nicht gehen, sind es 4. Also das ist die 1 in 1000, das sagt man nicht.
Man hat keine Ahnung.
25%,
ja. Man hat keine Ahnung von den Dimensionen, um die es eigentlich geht.
Wir versuchen am Institut schon seit Längerem darauf hinzuwirken, dass die wesentlichen deutschen Organisationen wie die Deutsche Krebshilfe endlich beginnt, in ihren Broschüren die Menschen ehrlich und transparent aufzuklären. Transparent heißt, dass man nicht 25% sagt, sondern 1 in 1000. Und dass auch die Nachteile wiedergegeben werden. Also Sie müssen auch wissen, wenn Sie zur Mammographie gehen, dass wenn Sie regelmäßig gehen, dann wird jede zweite Frau etwa, auch wenn sie nicht Krebs hat, dennoch mal positiv testen. Der Test ist nicht gut. Es ist so, wie wenn Sie zum Flughafen gehen und durchgecheckt werden, bevor Sie einsteigen und durch den Metallrahmen gehen, dann piepst. So ist das. Ja. Sie müssen nicht denken, dass Sie dann notwendigerweise eine Pistole irgendwie in der Hosentasche haben. Und das muss man mitteilen. Man muss den Frauen mitteilen, dass wenn sie zum Screening gehen, dann müssen sie mit rechnen, dass irgendwann mal ein positives Ergebnis kommt. Ja? Während aber die Frauen heute mit Panik reagieren, weil sie nicht informiert sind.
Ja.
Und das halte ich für unverantwortlich.
Und nicht nur, dass man damit rechnen muss. Es ist ja sogar, wenn man jetzt ein positives Ergebnis bekommt, erstmal sehr unwahrscheinlich, dass es bedeutet, man hat
Richtig.
Krebs.
Ja, das ist das Nächste. Also man kann ganz ehrlich sagen, schauen Sie, wenn Sie positiv testen im Screening, dann ist Ihre Situation so. Von 10 Frauen wie Sie hat nur eine Krebs, 9 nicht.
Ja? Von den 10 Frauen, die positiv getestet sind?
9 sind nicht erkrankt. Ja? Der Test ist nicht besonders gut. So, diese einfache Information ist immer noch nicht an die deutsche Bevölkerung gekommen. Obgleich dieses flächendeckenden Mammographie-Screenings. Ich habe in den letzten 2 Jahren etwa 1000 Gynäkologen in der ärztlichen Weiterbildung trainiert. Und es ist leider so, dass die Mehrzahl dieser Gynäkologen das auch nicht wissen, sondern die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, die denken, dass 9 von 10, die positiv testen, wirklich Krebs haben. Und Sie können sich vorstellen, welche unnötige Angst und Panik heute erzeugt wird in der deutschen Bevölkerung, hier bei den Frauen, dadurch, dass die Ärzte keine entsprechende medizinische Ausbildung haben im Umgang mit Risiken und Unsicherheiten. Und hier ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir in einer modernen technologischen Welt leben, wo man so Dinge hat wie Mammographie, HIV-Tests und andere Dinge, aber die Beteiligten, einschließlich der Ärzte oder der Experten, in der Regel nicht wissen, was die Ergebnisse bedeuten. Das dürfte nicht passieren.
Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Ärzte intuitiv reagieren, dass sie sich schützen vor den Patienten. Wie müsste denn das Umfeld für die Ärzte sich ändern, für die Ärzte und Ärztinnen, damit die intuitive Therapieentscheidungen treffen können, die sinnvoll sind, die auch den Patienten helfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Gesellschaften, die daran arbeiten. Zum einen bräuchte man einen mündigeren Patienten, einen Patienten, der Information einfordert. Und die Probleme hängen oft damit zusammen, dass die Menschen nicht informiert sind über ganz elementare Unterscheidungen. Nehmen Sie mal Folgendes. In Großbritannien gab es vor einigen Jahren eine Antibabypillenpanik. Die lief so. In den Zeitungen stand zu lesen, wenn Frauen, die die normale Pille der 3. Generation nehmen, erhöhen damit das Risiko einer Thromboembolie um 100%. Wahnsinn, 100%. Viele englische Frauen haben die Pille sofort fallen gelassen, aus Panik und Angst, was zu unerwünschten Schwangerschaften und Abtreibungen führte. Was hat die Studie gezeigt? Die Studie hatte gezeigt, dass von je 14.000 Frauen, die die Pille nicht nahmen, eine Thromboembolie hatten und von 14.000, die nahmen, 2. Von 1 auf 2, 100%, ja, 1 in 14.000. Das nennt man absolutes Risiko, das ist verständlich klar, aber was wird präsentiert? Relatives Risiko. Und Sie sehen an diesem Fall, wie viel Schäden da sind, weil die Öffentlichkeit über die einfachsten Unterscheidungen nicht informiert sind. Man hat geschätzt, dass über 10.000 Abtreibungen mehr als normal als Reaktion kamen. Und das wird wieder passieren, weil diese Information nicht rüberkommt und wir in der Schule nicht lernen, mit einer modernen technologischen Welt umzugehen. Wir sollten statistisches Denken im Kindergarten und in der Grundschule lernen und spielerisch lernen. Das ist immer noch nicht der Fall. Wir lernen es in der 13. Klasse oder ganz am Ende und mit so langweiligen Beispielen, dass die Menschen nicht begreifen, dass statistisches Denken der nützlichste Teil der Mathematik für das Leben nach der Schule ist.
Und dann gibt es so verrückte Phänomene, eine Zahl, die auch in Ihrem Buch Bauchentscheidungen zum Beispiel zu finden ist. Es gibt rationale Ängste, wir haben viele rationale Ängste, es gibt aber auch sehr irrationale Ängste. Und meistens scheint uns überhaupt nicht klar zu sein, vor was wir Angst haben sollten. Also Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass BSE in Europa so gefährlich war, so viel Menschenleben gekostet hat wie Duftlampenöl.
Ja, also das ist ein sehr wichtiges Beispiel. Erinnern Sie sich noch an die Vogelgrippe, an SARS, an BSE, die Ängste, die viele Deutschen hatten. Und plötzlich ist es wieder weg. Das Gemeinsame ist Folgendes. Wir haben eine Tendenz, Ängste zu entwickeln vor folgender Situation, wo viele Menschen zu einem Zeitpunkt sterben können. Nicht, wenn viele Menschen verteilt über die Zeit sterben. Autounfälle, wer kümmert sich denn da schon, oder Motorradfahrer. Und solche Katastrophen oder mögliche Katastrophen wie Vogelgrippe, BSE, das ist das, in dem Moment, wo es in den Zeitungen steht, dann kann man diese Ängste sehr leicht in der Bevölkerung entwickeln. Und nach den besten Schätzungen sind in ganz Europa mit BSE etwa in 10 Jahren 140 Menschen an den Folgen gestorben. 140 und diese ganze Aufregung. Wenn Sie fragen, welche andere Todesursache genauso häufig war, dann ist es das Trinken von parfümiertem Lampenöl und das passiert kleinen Kindern. Die Bundesanstalt für Risikobewertung hat über Jahre hin versucht, beim Gesetzgeber durchzudrücken, dass da ein Label draufkommt. Das war wahnsinnig schwer. Mit BSE, da werden Kühe getötet und so weiter und Menschen in Aufregung gesetzt. Und sie haben wieder genau dieselbe Situation. Das Trinken von parfümiertem Lampenöl, das geht über die Zeit hinweg, da sterben mal ein paar Kinder. Aber wenn die Gefahr besteht, dass viele zu einem Zeitpunkt sterben, dann sind die Ängste da. Der Punkt ist, dass so wie wir funktionieren, diese Art von Ängsten, das wissen auch wiederum die meisten Menschen nicht. Sie verstehen ihre eigenen Ängste nicht. Und wir brauchen wirklich eine Ausbildung darüber in der Psychologie, in der relevanten Psychologie, nämlich die eigenen Ängste und vor Risiken selber zu verstehen. Das haben wir auch nicht in der Schule.
Ja, also es gibt eine Menge zu tun. Und es gehört sicher auch dazu, dass wir wieder lernen, welchen Intuitionen wir trauen sollten und welchen wir auch mehr Raum geben sollten. Am Schluss unseres Gesprächs in HR2 Doppelkopf möchte ich doch noch einen Satz zitieren von Ihnen aus Ihrem Buch, Gerd Gigerenzer. Sie sagen, im abendländischen Denken galt die Intuition einst als die sicherste Form der Erkenntnis. Ich denke, Sie arbeiten daran, dass es vielleicht wieder so wird.
Ja, ich möchte, dass wir die Vorurteile beiseite räumen und Intuition und Verstand als gleichwertige Instanzen ansehen, als zwei Hilfsmittel, die uns beide helfen, durch diese Welt zu manövrieren. Und man sollte aufhören, Intuition mit Frauen zu verbinden und Nachdenken mit Männern. Also das kommt eben aus dieser Geschichte her, nämlich dass wir Ratio, das Denken über die Intuition gestellt haben für Jahrhunderte und Männer über die Frauen und dann die beiden Zweitklassigen zusammengebracht haben.
Nachdem die Frauen jetzt so eindeutig erstklassig sind.
Ja, und das ist eben nicht der Fall. Und ich finde zum Beispiel bei Industriellen, bei Leuten, die in der Wirtschaft stecken, an der Führungsposition, das Interesse an Bauchentscheidungen sehr, sehr stark. Denn die wissen ja, dass wir, selbst wenn wir viel Information haben, am Ende keinen Algorithmus haben, um die beste Lösung zu berechnen. Und da müssen wir auf unsere unbewusste Intelligenz vertrauen.
Professor Gerd Gigerenzer, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Den Schlussakzent unseres Gesprächs setzt die Musik. Sie haben sich noch Musik von George Gershwin gewünscht. Wir hören gleich Who Cares, gespielt von Bill Evans und seinem Trio. Vorher verabschiedet sich als Gastgeberin Regina Oehler.